Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem sogenannten Super Tuesday, dem Höhepunkt der Vorwahlen in den USA. Klar ist jetzt schon, ein erneutes Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump scheint unausweichlich. Mit einem kleinen Fragezeichen. Wir haben Mittwoch, den 6. März und ich bin Anis Mitschijewitsch.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time.
Ja, wenn sich ein Superlativ an den nächsten reiht, dann ist Donald Trump nicht weit. Allerdings muss man dem ehemaligen US-Präsidenten zugutehalten, dass es dieses Mal tatsächlich auch objektive Gründe für die öffentliche Selbstbeweihräucherung gab. Im Ballsaal seines Luxusressorts in Mar-a-Lago feierte er mit seinen Anhängern die Erfolge am sogenannten Super Tuesday. Das ist der Höhepunkt der Vorwahlen in den USA. Trump setzte sich bei den Republikanern gegen seine Herausforderin Nikki Haley in 14 von 15 Bundesstaaten durch. US-Medien zufolge will sich Haley nun aus dem parteiinternen Rennen um die Präsidentschaft zurückziehen. Ja, und bei den Demokraten ist Amtsinhaber Joe Biden gesetzt. Und so kann jetzt eigentlich nur noch ein spektakuläres Gerichtsurteil eine Neuauflage des Duells Trump gegen Biden bei der Präsidentschaftswahl im November verhindern. Nochmal kurz zur Einordnung. Trump muss sich in zahlreichen Prozessen vor Gericht verantworten, unter anderem wegen des Vorwurfs der Wahlmanipulation und der Fälschung von Geschäftsunterlagen. Unsere Washington-Korrespondentin Annette Meyritz war im US-Bundesstaat North Carolina unterwegs und hat mit Wählern beider Lager gesprochen. Sie verrät uns gleich, wie die aktuelle Stimmung im Land ist und ordnet für uns die Ergebnisse der Vorwahlen aus politischer Sicht ein. Doch vorher gibt's erstmal das Marktupdate. Dazu schalten wir nach Frankfurt zu meinem Kollegen Ingo Narrat. Hallo Ingo.
Hallo nach Düsseldorf. Hallo Anis.
Ja, heute sieht's ja ganz danach aus, als ob die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt pausiert. Jedenfalls liegt der DAX bei 17.700 Punkten ungefähr, also praktisch unverändert gegenüber dem Vortag. Ich glaube, deswegen können wir heute mal mit den Einzelwerten beginnen. Wo gab's da die größten Bewegungen?
Ja, die kamen aus zwei Richtungen. Einmal hatte die deutsche Börse ja am Dienstagabend über die Neuzusammensetzung ihrer Indizes entschieden. Rational, der Großküchenhersteller fliegt aus dem MDAX. Das schmeckte den Anlegern natürlich nicht, kann man sagen. Die Aktie fiel um 3%, größter Tagesverlierer im Index der mittelgroßen Aktien. Aber, und das war eine Überraschung für viele Anleger, Zalando bleibt im großen DAX. Das, wir erinnern uns, das ist der Online-Schuhversender mit der Schrei vor Glück-Werbung. Ja, wer sich noch erinnert.
Das ist auch schon lang her.
Ja, wir haben ja auch ältere Hörer, nehme ich an. Ne?
Ja, sind, ja, auf jeden Fall, ja.
Die dürfen sich dann noch erinnern. Und genauso klar war natürlich, dass das kursmäßig das Kontrastprogramm zu Rational war. Zalando ist der zweitgrößte Tagesgewinner im DAX. Der 40 Großen, Kurs 4% rauf. Aber insgesamt passt der Schuh überhaupt nicht mehr. Ja, denn die Aktie war schon mal 5-mal teurer vor 3 Jahren. Damals über 100 Euro. Heute zahlen wir unter 20 Euro. Also ein paar Nummern kleiner.
Tja, und jetzt neigt sich natürlich auch die Saison mit den Geschäftszahlen für das letzte Jahr dem Ende zu. Was kam denn noch von den deutschen Unternehmen heute an Zahlen rein?
Ja, fangen wir mal mit der guten Nachricht an. Und die kommt in diesem Podcast nicht von Bayern München, die am Dienstag endlich mal wieder als Gewinner vom Platz gingen. Ein Bayern-Fan, der wäre am Mittwoch nur noch glücklicher, wenn er auch Aktien von Symrise besitzen würde. Die machen Duft- und Aromastoffe, wie es in der offiziellen Darstellung heißt. Heißt schlicht, die sorgen dafür, dass unsere Kosmetika, auch wenn wir als Männer vielleicht weniger benutzen, unsere Waschmittel, unsere Seife, dass die so riechen, wie sie eben riechen. Der Gewinn der Firma sank zwar im vergangenen Jahr, aber weniger als erwartet. Da begegnen wir wieder der alten Börsenweisheit. Wenn der Schmerz nachlässt, dann ist das eine gute Nachricht. Außerdem gab das Unternehmen, das wollen wir ja nicht unterschlagen, auch einen recht guten Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. Also Kurs 7% rauf. Klar, bester DAX-Wert des Tages.
Ja, und wenn Symrise der Tagesgewinner war, wer hatte denn heute die rote Laterne im DAX?
Die rote Laterne. Ja, dann zur schlechtesten Nachricht. Die gab's für die Aktionäre von DHL, besser bekannt als Deutsche Post.
Die haben doch heute auch Zahlen vorgelegt.
Ja, und genau das war der Grund, warum wir jetzt drüber reden. Für mich gefühlt hatten die ja ihre Hochzeit im Pandemiejahr 2022. Da habe ich bei uns einmal vor der Haustür 6 dieser gelben Lieferwagen, die erkennt man ja sofort, gleichzeitig auf der Straße gesehen. Aber am Mittwoch ging es natürlich um das Geschäftsjahr 2023. Da fiel der Gewinn um ein Viertel und das war mehr als erwartet. Und es war kein Trost, dass die Dividende nicht mitschrumpfen soll. Ergebnis? DHL versendet am Mittwoch keine Pakete, sondern Kursverluste. -7%, also wie Symrise, nur mit dem falschen Vorzeichen. Und die 7% runter machen die Aktie tatsächlich zum Tagesverlierer im DAX.
So, das war jetzt für heute relevant. Worauf müssen wir uns denn am morgigen Donnerstag einstellen?
Auf eine Fülle an Unternehmenszahlen, gerade bei uns. Freuen wir uns erstmal, dass die Veröffentlichungen der Zahlen sicher sind. Denn hier wird es keine Streiks geben, die den digitalen Transport der Zahlen und ihre Publizierung verhindern. Gott sei Dank, können wir Streikgenervte sagen, ja. Denn es kommen sehr viele Zahlen von deutschen Unternehmen. Das muss man eigentlich mitschreiben, denn merken kann man sich das kaum. Im DAX sind das Merck, Continental und Brenntag. Im MDAX haben wir Deutsche Lufthansa. Ja, da haben wir dann tatsächlich ein Unternehmen, das vom Streik betroffen ist. Ne? Dann Hugo Boss und GEA. Und dazu kommen kleinere Adressen aus dem SDAX. Das sind Trägerwerk, GFT Technologies, Grenke und ProSieben. Sat.1 Media. Jetzt geht einem schon fast die Luft aus beim Aufzählen.
Ja, absolut. Also das wird ein Pickepacke voller Marktbericht morgen bei Today auf jeden Fall. Und wir sprechen ja gleich auch noch über den Super Tuesday und müssen bestimmt auch ein paar Worte zu den US-Unternehmen verlieren.
Das wäre auch ignorant, den weltgrößten Finanzmarkt hinten runterfallen zu lassen. Ne? Am Mittwoch war die Stimmung jedenfalls gut, zumindest zum Handelsstart. Also jetzt, wo wir sprechen, Standardaktien sind so um 0,5% höher, wie ich sehe. Nasdaq war eben noch 1% im Plus. Also sieht gut aus. Aber zu den Unternehmenszahlen aus Übersee, die Donnerstag kommen. Unter den hier bei uns bekannteren Unternehmen sind das Oracle, die Gap und vor allem Broadcom, der Halbleiterhersteller. Da sind wir besonders gespannt. Wir wissen alle, was bei Nvidia los ist. Bei der Broadcom-Aktie sind die Anleger ähnlich euphorisch nach dem Motto, nur der Himmel ist die Grenze. Anders kann man das schon nicht mehr in Worte fassen. Die Broadcom-Aktie ist jetzt 8-mal so teuer wie noch vor 4 Jahren. Mal sehen, wie die aktuellen Zahlen und der Ausblick aussehen und vor allem, wie Anleger und der Kurs darauf reagieren in dieser gehypten Branche.
Ja, absolut. Also ich glaube, der Windschatten von Nvidia ist aktuell ziemlich groß und da hängt sich das ein oder andere Unternehmen aus der gleichen Branche entsprechend dann an mit Kursgewinnen. Ja, und am Donnerstag steht jetzt natürlich auch noch die Zinssitzung der EZB an. Was heißt das konkret für die Aktienmärkte?
Wahrscheinlich nichts, denn die Analysten erwarten keine Zinssenkung. Die meisten rechnen damit erst im Juni. Und auch in den USA rechnen sie mit der ersten Zinssenkung im gleichen Monat. Sollte irgendwas passieren, dass wir diese Erwartung rausschieben müssen, zum Beispiel durch einen Kommentar von Christine Lagarde von der EZB oder von Fed-Chef Jerome Powell, der ja übrigens auch kurz nach unserer Podcast-Aufnahme jetzt vor dem amerikanischen Kongress spricht, dann wäre das wahrscheinlich schlecht für die Aktienmärkte. Das wäre eine Enttäuschung. Im Moment sind die Anleger voll auf gute Nachrichten eingestellt, wie Zinssenkungen, weniger Inflation. Und sie sind sogar sorglos, so scheint es jedenfalls.
Und woran glaubst du, das ablesen zu können?
Ja, an verschiedenen Börsenindikatoren, aber vielleicht auch an dem, was völlig abseits der Aktienmärkte los ist, etwa bei den Kryptowährungen. Ein neuer Rekord bei Bitcoin in den letzten Tagen, was natürlich verschiedene Gründe hat. Oder nehmen wir die ganz klassische Sicherheitsanlage, Gold. Parallele zu Bitcoin hier, auch Gold ist so teuer wie nie. Und wenn ich jetzt gerade auf den Schirm gucke, dann sehe ich die Feinunze bei $2,147. Das wäre schon wieder ein historischer Höchststand. Es gibt ernstzunehmende Stimmen, die sagen, da wollen sich Investoren absichern gegen Entwicklungen etwa in der Geopolitik mit Blick auf China, Russland und natürlich die amerikanischen Wahlen im November und was daraus folgen kann. Auch Gold ist relativ unabhängig vom Geschehen an den Aktienmärkten. Also eine Krisenanlage, wenn es an der Börse dann mal krachen sollte. Ich hatte sogar, wenn das erlaubt ist, vor vielen Jahren einmal 20 Kilo Silber in meinem Büro liegen, in neutraler Verpackung. Das lag hier 2 Jahre, vollkommen diebstahlsicher, ne? Denn keiner vermutet im Büro sowas. Ne? Wobei bei Silber ist natürlich schon das reine Gewicht der beste Diebstahlschutz. Ne? Wenn du da schon für 50.000 Euro liegen hast, das schleppt dir keiner mal so eben raus. Und ist natürlich billiger als ein Schließfach. Aber allen potenziellen Einbrechern möchte ich hier gleich sagen und sehr laut und deutlich, die liegen schon lange nicht mehr bei mir im Büro, habe ich vor vielen Jahren verkauft. Gold ist natürlich besser als Silber, weil da hat man weniger Gewicht fürs Geld, einfach nicht so schwer.
Ja, absolut. Und Bitcoin ist sogar noch leichter. Das soll jetzt aber auch keine konkrete Anlageempfehlung an der Stelle sein, denn die geben wir natürlich nicht ab, sondern alles, worüber wir hier im Podcast sprechen, dient ja einzig und allein der Information unserer Hörerschaft und für mögliche Verluste, die sich aus Gold- oder Bitcoin-Geschäften ergeben und natürlich auch aus möglichen ETF- oder Aktiengeschäften übernehmen wir auch keine Haftung. Ingo, es ist auf jeden Fall beruhigend zu wissen, dass du dir dein kleines Miniatur-Fort Knox dann wieder abgebaut hast, dein Büro, und damit dann auch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass jetzt morgen früh oder vielleicht heute Nacht irgendwie Einbrecher bei dir auf der Matte stehen oder in deinem Büro zumindest.
Das wird nicht so kommen. Wenn wir noch 30 Sekunden haben, dann würde ich sogar noch einen, nach so viel Krise und Gold, versöhnlichen Ausklang hier raus aus dem Podcast probieren. Ich versuche es mal mit einem wirklich sehr versöhnlichen Kommentar. Habe ich vor über einem Jahr hier schon mal erzählt, aber die zwei Sätze, die sind einfach unwiderstehlich, finde ich. Gold ist eine Kostbarkeit. Jedem, der es besitzt, erfüllt es alle Wünsche dieser Welt und verhilft den Seelen ins Paradies. Wer hat das gesagt? Das war vor einem halben Jahr, ziemlich genau einem halben Jahrtausend, ein einigermaßen bekannter Seefahrer. Und der hieß Christopher Columbus.
Interessant. Ingo, ja, dann danke ich dir recht herzlich für das Markt- und für das historische Update an der Stelle.
Danke, Anis.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tillmann Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, und jetzt sind Sie gefragt. Anlässlich des Weltfrauentags haben wir nämlich für diesen Freitag, also übermorgen, ein kleines Special geplant. Finanzexpertin Margarete Honisch vom Finanzblog Fortunalista wird in der Folge zu Gast sein und beantwortet Ihre Fragen zum Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Also ganz egal, ob es um Ihr Depot, den Rentengap oder andere Fragen rund um das Thema Geldanlage geht. Was wollten Sie schon immer mal wissen? Schicken Sie uns Ihre Fragen bis Donnerstag 22 Uhr an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns schon drauf. Wenn 15 US-Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen abhalten, dann nennen das die Amerikaner Super Tuesday. Und aus den Ergebnissen lassen sich einige Tendenzen für die Präsidentschaftswahl im November ableiten. Welche das sind, verrät uns jetzt unsere US-Korrespondentin in Washington, Annette Meiritz. Hallo Annette.
Hallo aus Washington.
Ja, zunächst mal die Frage, warum ist der Super Tuesday aus politischer Sicht so wichtig?
Also er ist immer wichtig, aber in diesem Jahr war er noch mal mehr besonders, würde ich sagen. Er ist deswegen wichtig, weil oft mehr als ein Dutzend US-Bundesstaaten auf einmal abstimmen. Also dieser ganze Vorwahlprozess in den USA, der zieht sich häufig bis zu 6 Monaten hin. Und das ist auch dieses Mal der Fall, aber dann am Super Tuesday, die Amerikaner brauchen ja immer für alles irgendwie große, wohlklingende Namen. Am Super Tuesday ist es wieder Super Bowl der Wahlen sozusagen. Da das ist das große Happening, wo verschiedene Bundesstaaten abstimmen. Bei den letzten Wahlen, ich muss mich mal zwischendurch für die Heiserkeit entschuldigen, ich habe viel mit Wählern gesprochen, also alles im Dienste des Handelsblatts.
Ja.
In den letzten Wahlen war es so, dass dieser Super Tuesday ganz häufig über die Kandidaten entschieden hat. Also das stand vorher nicht fest und der Super Tuesday hat dann in einem spannungsgeladenen Rennen diese Kandidaten entschieden. Das war dieses Mal anders, das stand nämlich alles schon ein bisschen fest.
Ja, genau. Du sagst es ja gerade, also 2016 entschied der Super Tuesday über die Kandidatur von Donald Trump und 2020 dann über die Kandidatur von Joe Biden. Also tatsächlich die beiden, auf die es ja im Moment auch wieder hinausläuft, aber da kommen wir gleich dazu. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu den aktuellen Ergebnissen. Ex-Präsident Donald Trump hat viel Grund zur Freude, hat sich auch feiern lassen in Mar-a-Lago. Er hat nämlich 14 von 15 Bundesstaaten gegen seine Herausforderin Nikki Haley gewonnen. Die will jetzt auch laut US-Medien hinschmeißen. Ist also dieses parteiinterne Rennen zwischen Trump und Haley inzwischen entschieden?
Das ist so gut wie entschieden oder das ist spätestens durch den Super Tuesday entschieden. Das zeichnete sich auch schon ganz früh im Januar diesen Jahres ab, als Trump bei den ersten Vorwahlen in Iowa und in New Hampshire eigentlich uneinholbar vorne lag. Es gibt noch so ein paar Unsicherheiten. Also Trump braucht eine gewisse Anzahl von sogenannten Delegierten, die ihn zum Kandidaten wählen. Diese Schwelle, der Moment, an dem er diese Stimmen hat, die wird so ungefähr Mitte März erreicht sein. Und dann muss er sich auf dem Parteitag im Juli der Republikaner zum Kandidaten, zum Spitzenkandidaten wählen lassen. Sollte noch dazwischen kommen, dass wir vielleicht ein Gerichtsurteil, möglicherweise sogar ein Urteil zu einer Gefängnisstrafe sehen, dann könnte das Ganze aber auch wieder kippen. Das ist so der Unsicherheitsfaktor bei ihm. Aber für den Moment, de facto, er ist der Spitzenkandidat der Republikaner, ganz, ganz klar.
Genau, also noch nicht rechnerisch, aber rein politisch betrachtet. Vor allem, wenn jetzt Nikki Haley tatsächlich ihren Rückzug aus dem Präsidentschaftskandidaturrennen der Republikaner verkünden sollte. Das war ja jetzt für 16 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Deswegen sind wir da heute leider mit unserem Redaktionsschluss ein bisschen schlecht dran. Aber naja, spätestens dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt ja im Moment eine Vielzahl von Gerichtsprozessen, die gegen Donald Trump geführt werden. Ist das jetzt eigentlich das Einzige, was ihn noch aufhalten kann?
Im Prinzip ja, wenn das überhaupt ein Aufhaltefaktor ist, um es mal grob auszudrücken. Denn Trumps juristische Strategie besteht ganz klar im Verzögern und Aufschieben. Das würde jeder in seiner Situation tun. Also das machen ja auch ganz, ich sag mal, nicht so prominente Angeklagte, dass die Anwälte versuchen, möglichst viel Zeit zu gewinnen. Und genau dasselbe passiert bei Donald Trump auch. Es laufen 4 verschiedene Strafprozesse gegen ihn. Die Mühlen der Justiz mahlen mal wieder langsam. Das sind alles sehr, sehr komplizierte Fragen, die eigentlich so noch nie vor der Justiz behandelt wurden. Zum Beispiel, ob er versucht hat, in die US-Wahlen 2020 einzugreifen, als dort ein Mob von republikanischen Fanatikern das Kapitol stürmte. Das sind Fragen, die vorher noch nie diskutiert werden mussten. Jetzt müssen Gerichte darüber entscheiden, ob das tatsächlich eine Straftat war. Und das macht alles unberechenbar. Es kann sein, dass wir ein Urteil für eine Gefängnisstrafe sehen. Es kann genauso gut sein, dass wir das nicht vor den Wahlen sehen und dass Trump dann die Wahlen womöglich gewinnt und auch immun ist gegen eine solche Strafverfolgung. Eine unglaubliche juristische Herausforderung und ein ich würde mal sagen, Stresstest für die US-Verfassung, die wir da sehen.
Absolut. Also Trump spekuliert darauf, dass er sich in die Immunität des Präsidentenamtes hineinretten kann, sozusagen.
Das ist eine Variante, ja.
Ja. Und bei den Demokraten hat ja US-Präsident Joe Biden keine wirklich ernstzunehmenden Gegenkandidatinnen oder Gegenkandidaten. Gleichzeitig sind viele demokratische Wähler, und du hast ja auch gerade über deinen Grund für deine Heiserkeit gesprochen, du hast mit vielen Wählerinnen und Wählern gesprochen in North Carolina, und da waren auch viele Demokraten dabei, die nicht so richtig überzeugt von Biden sind. Woran liegt das?
Man sieht beide Strömungen, das muss man ganz klar sagen. Wir haben, also auch wir Medien, das sage ich ganz bewusst, und auch unser Publikum, gerade ein ganz bestimmtes Bild von Joe Biden, weil wir diese wahnsinnig schlechten Umfragen für ihn sehen, die ja auch definitiv ein großer, großer Sorgefaktor für seine Strategen sind. Dann diese Zweifel an seinem Alter, dann manchmal diese Stotterer und Aussetzer vor der Kamera. Wenn ich mit Wählern spreche, sehe ich und spüre ich auch ein ganz, ganz gespaltenes Bild. Es gibt ganz viele Wähler, die ihm vertrauen, die sagen, das ist unser Präsident, er ist der beste Mann, der gegen Donald Trump bestehen kann. Er hat im Grunde, will er das Richtige für das Land. Also diese Stimmen gibt es auch, das muss man ganz klar sagen. Dann gibt es aber auch insbesondere Jungwähler, die einfach enttäuscht sind, die auch nicht so genau wissen, warum dauert das eigentlich alles so lange mit dem Kampf gegen den Klimawandel? Warum wurden meine Studienschulden noch nicht erlassen? Warum sind die Medikamentenpreise immer noch so hoch? Warum zahle ich im Supermarkt das Doppelte für Butter und Eier? Also die einfach, oder die sich ihre Miete nicht mehr leisten können. Probleme, die wir in Deutschland auch kennen. Und die das alles übertragen in eine Art, wisst ihr was, ich gehe nicht automatisch zu euch Demokraten. Ihr müsst um mich werben. Ihr müsst mich überzeugen. So ein bisschen wie der Kampf auf dem Arbeitsmarkt um junge Arbeitskräfte. So ähnlich muss man sich das auch in der Politik vorstellen. Die wollen gerne überzeugt und geholt werden. Und ich habe viel mit jungen Wählern in North Carolina gesprochen, die sich nicht vorstellen können, Donald Trump zu wählen, die aber auch nicht Joe Biden wählen wollen und die dann vielleicht Drittparteien und unabhängige Kandidaten wählen oder gar nicht wählen. Das ist ein ganz, ganz großer Unsicherheitsfaktor bei diesen Wahlen und sehr unberechenbar.
Ist das eigentlich mehr ein Problem für Joe Biden oder für Donald Trump?
Im Moment würde ich sagen, für Joe Biden, aus dem einfachen Grund, weil Donald Trump sehr gut ist im sogenannten Messaging. Also wenn Donald Trump eine Botschaft aussendet, was weiß ich, die US-Grenze muss geschlossen werden, wir müssen eine Mauer hochziehen oder auch anderes, dann sitzt diese Botschaft fest in den Köpfen seiner Anhänger. Joe Bidens Messaging ist komplizierter. Er ist der Präsident. Er muss sich gerade für alles verantworten, was im Land passiert. Die Demokraten sind sowieso nicht so wahnsinnig gut darin, ihre Botschaften zu setzen, weil sie sich oft im Klein-Klein verlieren. Deswegen kann Donald Trump in seiner Kernwählerschaft extrem gut mobilisieren. Und bei Biden ist es eher so ein bisschen, naja, wir müssen ihn ja wählen, weil es gibt gerade niemand anderen. Und das ist ein Nachteil für ihn.
Und gerade auch die Position der USA im Israel-Gaza-Krieg hatte, glaube ich, auch viele aus der muslimischen Community in den USA sehr verärgert. Und das war ja durchaus auch eine wichtige Wählerklientel bei der letzten Wahl für Joe Biden.
Ja, überhaupt. Also ich bin ja inzwischen über 40. Das heißt, ich kann schon darauf gucken, wie die jungen Wähler, die jungen Leute ticken. Und es ist aber interessant, wenn man mit ihnen spricht. Der Gaza-Krieg ist etwas, was sie sehr politisiert. Diese ganze Generation zwischen, sagen wir, 18 und 30, die wachen so ein bisschen auf, was in der Welt passiert. Sie machen sich Sorgen. Sie sind sehr gut informiert, zum Teil aber eben auch also sie informieren sich über TikTok und so und lesen jetzt nicht unbedingt die 20-seitige Abhandlung über den Nahostkonflikt. Das muss man auch dazu sagen. Und dann sehen sie einen Präsidenten, der nur bedingt auf einen Waffenstillstand drängen kann. Und dann sind sie frustriert und wollen nicht für ihn wählen. Und das ist tatsächlich in der Jungwählerschaft ein großes Problem. Und das könnten wir in den kommenden Monaten auch bis zu den Präsidentschaftswahlen sehen als Faktor, der die Begeisterung und der die Mobilisierung für Biden unten hält. Ja.
Und man muss natürlich an der Stelle auch sagen, Trumps Botschaften, du hast es ja selbst angesprochen, sind immer relativ simpel. Sie sind manchmal natürlich auch nicht durch Fakten gestützt, deswegen sind sie auch so simpel und sind deswegen aber auch letzten Endes TikTok-konformer.
du bringst es auf den Punkt. Ich will das auch gar nicht so kritisch sehen im Sinne von, oh, die Jungen informieren sich nur über TikTok. Da steckt ja auch eine unglaubliche Möglichkeit drin, sich zu informieren. Also ich meine, wie super sind junge Leute heutzutage informiert durch das Internet? Diese Möglichkeit hatten viele Leute früher nicht. Aber natürlich, du sagst es, diese Verdichtung der Botschaften, drei einfache Sätze genügen, um sich eine Meinung zu bilden. Das ist natürlich ein Trend, den wir hier in den USA ganz, ganz klar sehen und der die Politik beeinflusst. Ich möchte, also was ich total interessant fand, gerade in North Carolina, wir haben in den USA so gut wie keinen Lokaljournalismus mehr. Das muss man sich vorstellen. Wir haben die nationalen großen Sender und das war's. Und das heißt, meinungsgetriebene, hyperlokale Medien und Spots gehen in eine Lücke rein und sind für die Meinungsbildung zuständig, was natürlich etwas mit dem politischen Klima macht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Ja, absolut. Und in dem Zusammenhang fand ich es auch wirklich ziemlich interessant, dass du gerade erst in einem LinkedIn-Post davon berichtet hast, dass inzwischen sogar Thinktanks so etwas wie Tageszeitungen herausgeben, die optisch zwar genauso aussehen wie unabhängige Zeitungen, es aber in Wirklichkeit gar nicht sind.
Ich fand das total interessant. Ja, das war eins der großen Erkenntnisse einer von 48 Stunden in diesem wichtigen Swing State North Carolina. Wie informieren sich Menschen? Wie kommen die Informationen zu ihnen? Und wenn du keinen starken lokalen Fernsehsender oder keine starke lokale Website oder irgendwas hast, jemand, der dir ausgewogene Informationen gibt, und speziell diese Zeitung, ich habe die gesehen, das ist eine Website, die ist total professionell. Da sind Wetternachrichten und alles. Man sieht den Unterschied nicht, aber alle Beiträge sind sozusagen eingefärbt und auch finanziert von einem konservativen, von einer konservativen Denkfabrik. Das ist jetzt gar nichts Schlechtes. Es ist nur nicht so wirklich deklariert. Also man.
Es geht um die Transparenz an der Stelle, ja.
Es geht um die Transparenz und die haben natürlich viel, viel mehr Geld als irgendwelche Lokalredaktionen, die dann auf dem Land von North Carolina die Leute informieren sollen.
Mhm. Ja, du hast, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, mit vielen Wählerinnen und Wählern am Super Tuesday gesprochen. Was waren denn so die dominierenden Themen?
Die kann man, ja, jetzt muss ich kurz überlegen, weil es zu viele sind, aber ich grenze sie mal ein.
Also wir kennen so die Klassiker zwischen Republikanern und Demokraten, Abtreibung, Waffen etc.
Ja, aber interessant, dass du sagst, das Thema Abtreibung zum Beispiel wird in ganz vielen Wahlkreisen gerade als Thema gescheut. Also es ist auf nationaler Ebene ein riesiges Thema, aber viele wollen sich nicht so richtig, viele Kandidaten, die gerade für den Kongress und so antreten, wollen sich gar nicht so sehr in die Debatte begeben, weil das so ein Hot Topic ist. Also, aber die größten Themen, natürlich Wirtschaft, Lebenskosten, Inflation. Ganz, ganz groß auf der Liste, aber auch auf nationaler Ebene das Thema Einwanderung. 2,4 Millionen Menschen wollten im letzten Jahr über die amerikanische Südgrenze aus, also über Mexiko in die USA kommen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und das ist ein Riesenthema. Abtreibung, Klimawandel, Gesundheit, das sind vor allem für jüngere Wähler-Themen, von denen, wie ich ja schon erwähnt habe, wir einfach nicht wissen, wie die sich verhalten werden am Wahltag.
Ja, großer Unsicherheitsfaktor. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass dann letzten Endes dann doch wieder zwei alte weiße Männer um den Einzug ins Weiße Haus kämpfen dürften. An der Stelle nochmal die Erinnerung, Biden ist 81, Trump ist aber immerhin auch schon 77. Sorgt das aus deiner Sicht für eine zunehmende Demokratieverdrossenheit, weil man zunehmend das Gefühl hat, dass man eigentlich gar keine Wahlfreiheit hat?
Wichtiger Punkt. Ich habe überraschenderweise auch mit vielen Wählern gesprochen, die total genervt sind von dieser Altersdebatte wiederum. Die sagen, könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit nur darüber zu reden, wie alt Joe Biden ist. Also das gibt es auch. Mhm. Die sind genervt davon, dass jemand nur darauf schaut, wie alt jemand ist. Aber natürlich gibt es eine große Skepsis, die bei Joe Biden ganz klar, der Mann ist 81, der kann ja, also der kann nicht viel dagegen machen, also er kann nichts gegen sein Alter machen. Und es gibt einen Unsicherheitsfaktor, ob er noch eine zweite Amtszeit gesundheitlich durchhalten würde. Bei Trump, der ist ja nur 4 Jahre jünger. Also viele Wähler haben mir gesagt, wenigstens räumt Joe Biden ein, dass er alt ist, wenigstens weiß er, dass er alt ist. Seine Strategen steuern auch gerade so ein bisschen um und stellen das in den Vordergrund, dass das eine Qualität ist und dass es nichts ist, wofür er sich schämen muss. Donald Trump, der räumt das ja gar nicht ein, der thematisiert ja gar nicht, dass er 77 ist und das finden viele Menschen auch nicht so toll. Aber diese Apathie, die du beschreibst, diese Lustlosigkeit, dieses, meine Güte, wir sehen hier einen Film, den wir vor 4 Jahren schon gesehen haben und damals war er schon öde, das spüre ich ganz viel. Leute gehen zur Wahl, weil sie müssen, aber nicht unbedingt, weil sie wollen.
Ja, Annette, vielen Dank für diese wirklich spannenden Insights.
Danke auch für die tollen Fragen.
Ja, und Annettes Analyse zum Super Tuesday mit vielen Eindrücken vor Ort verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Und das nötige Abo dazu gibt's im Vorteilsangebot auf handelsblatt.com/mehrfinanzen. Und das war's auch wieder von uns, zumindest für heute. Ihr Feedback zur heutigen Folge können Sie uns gerne an today@handelsblatt.com schicken. Mich persönlich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.michijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen super Wednesday oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in einen super Thursday.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.